So, habt ihr einen Plan, wie es weitergeht? Ich habe einen Plan mitgebracht. Und zwar einen Plan für ein erfülltes Eheleben für die Frau. Nun, es ist tatsächlich nicht mein Plan. Und ich bin mir dieses heiklen Themas der Rolle von Mann und Frau in unserer Gesellschaft sehr bewusst. Und insofern liegt es mir schon sehr viel daran, wirklich das weiterzugeben, was Jesus darüber sagt. Nun stellt euch einmal vor, Jesus würde als Mensch wieder erscheinen und er würde sagen, ich halte jetzt in der Stadthalle von Berlin einen Vortrag, oder nee, in Stadion müsste man schon machen, einen Vortrag über die Rolle der Ehefrau. Könnt ihr euch vorstellen, wie proppevoll das wäre? Wobei das, was ich euch heute zu sagen habe, auch von ihm kommt. Nicht aus seinem Mund so direkt, aber dennoch, ich habe nicht vor, euch meine Ideen zu diesem Ganzen weiterzusagen, sondern wir wollen tatsächlich die Bibel studieren und darauf achten, was hat Jesus uns darüber zu sagen, was die Rolle der Ehefrau in der Ehe ist. Und das ist Gottes Plan für ein erfülltes Eheleben für die Frau. Nun, unsere Gesellschaft, die schätzt Frauen, die am Herd stehen. Solange es nicht zu Hause für ihre Familie ist, sondern irgendwo beruflich in einer Küche, im Kindergarten oder im Restaurant. Unsere Gesellschaft achtet eine Frau, wenn sie mit Hingabe sich Kindern widmet. Wenn sie dafür nicht zu Hause bei ihren eigenen Kindern bleibt, sondern dies bei anderen Kindern tut. Irgendwo beruflich. Und unsere Gesellschaft achtet auch Frauen, wenn sie mit Hingabe einem Mann dienen, wenn es der Chef ist, nicht ihr eigener Ehemann. Vielleicht mag das in der einen und anderen Situation überspitzt sein und natürlich ist es nicht pauschal auf alles immer gleich zu übertragen, aber im Großen und Ganzen trifft das schon in etwas ironischer Weise, wie unsere Gesellschaft denkt in diesem Thema. Nun, ich möchte heute anhand von Epheser 5, die Verse 22 bis 24, über die Rolle der Ehefrau sprechen. Und wir werden dabei erstens das Wesen ihrer Rolle besprechen, anschauen. Wir werden als zweitens die Grundlage für ihre Rolle besprechen und als drittes uns ein Vorbild für ihre Rolle anschauen. Also wir wollen das Wesen ansprechen, also was ist es eigentlich im Grunde genommen? Dann wollen wir die Grundlage darüber erfahren, das heißt, warum soll sie das tun? Und ich bin immer froh, dass Gott uns Begründungen gibt und gleicherweise auch uns ein Vorbild anschauen. Nun, lasst uns gemeinsam lesen Epheser Kapitel 5 und ich werde, obwohl es um die Verse 22 bis 24 geht, dort anfangen, wo im Griechischen der Satz beginnt. Der Satz beginnt in Vers 18. Epheser Kapitel 5 ab Vers 18 und ich lese dann durch bis 24. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes, indem ihr zueinander redet mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, indem ihr singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen, indem ihr allezeit Gott, dem Vater, Dank sagt für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus und indem ihr euch einander unterordnet in der Furcht Christi. Die Frauen ihren eigenen Männern als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Und das Erste, was wir hier lernen, das ist der Befehl und in vielen Übersetzungen ist dieser Satz, dieser lange Satz nach Vers 21 beendet und dann in Vers 22 neu begonnen, indem man sozusagen das Verb von davor, also das Tu-Wort, rübergenommen hat und hat dann so angefangen, ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Nun, diese Sache mit dem Unterordnen, dass sich die Frauen ihren eigenen Männern unterordnen sollen, ist natürlich eine sehr umstrittene Sache in unserer heutigen Gesellschaft. Und aus mehreren Gründen. Und wir wollen heute zum einen uns ganz besonders anschauen, was Unterordnung nicht ist, denn es gibt in diesem Fall viele Missverständnisse. Und wenn wir bei uns in der Gemeinde schon von Unterordnung reden, auf der Basis der Bibel, dann ist es unweigerlich notwendig, eine biblische Definition für Unterordnung zu machen. Das wird dann der zweite Unterpunkt sein, was Unterordnung ist. Denn wenn wir von einer Sache reden, müssen wir uns darin einig sein, wovon wir tatsächlich reden. Denn was bringt das für einen Verständnissalat, wenn jeder Mann bei uns ein anderes Verständnis von diesem Wort Unterordnung hat? Deswegen will ich ganz klar machen, was Unterordnung ist und auch in einigen Bereichen, die vielfach missverstanden werden, was Unterordnung nicht ist. Denn ich weiß wohl, dass wir vielfach mit einer anderen Religion in unserem Land zu tun haben oder auch mit dem Verständnis von Menschen aus nicht religiösen Gründen, die unter Unterordnung etwas völlig anderes verstehen, als die Bibel unter Unterordnung versteht. Gut, lasst uns zum Punkt 1 oder zum Unterpunkt 1 kommen. Wir sind bei dem Wesen der Rolle. Wir wollen jetzt gucken, was ist Unterordnung. Nun, Paulus sagt, wenn es jetzt um ein erfülltes Eheleben geht, wenn es darum geht, voll Geistes zu werden und mit einem geisterfüllten Leben in der Familie als Ehe zu leben, also Zusammenhang, das ist nicht nur, weil ich etwas Großes sagen wollte, dass es ein erfülltes Leben ist. Der Zusammenhang, Vers 18, ist voll Geistes werden, also ein geisterfülltes, ein erfülltes Leben. Und dann sagt Paulus, was Ehefrau betrifft, sie soll sich unterordnen. Das ist also meine erste These, das Wesen der Rolle einer Ehefrau besteht darin, dass sie sich unterordnet. Und das klingt schon seltsam. Und es lohnt sich, darüber einmal sehr intensiv nachzudenken. Unser Leben besteht daraus, dass es Hauptsachen gibt und dass es Ergänzungen gibt. Und das ist laufend überall. Und ihr kennt alle diesen Spruch, dass die Hauptsache ist, dass die Hauptsache Hauptsache bleibt. Wenn nämlich erst die Hauptsache einmal zu einer Nebensache wird, dann wird vieles auf den Kopf gestellt. Nehmen wir mal das Beispiel Bohrmaschine. Nun, die Bohrmaschine ist die Hauptsache, denn das ist das Hauptgerät. Aber der Bohrer, der nicht zwangsläufig im Set mit drin ist, ist die passende Ergänzung zur Bohrmaschine. Eine Bohrmaschine ohne Bohrer ist teuer, aber nutzlos. Ein Bohrer ohne Bohrmaschine wenig effektiv. Oder nehmen wir einen Meister und seinen Helfer beim Bau irgendwo. Da ist der Meister, der geht voran, der weiß, wie es geht, der hat einen klaren Plan. Sein Helfer ist aber wichtig für ihn, weil er nicht alleine das Ganze aufbauen kann. Er braucht jemanden, der ihm zur Hand geht. Oder nehmen wir einmal den Chef und die Sekretärin. Nun sagen wir, okay, die Hauptsache ist der Chef, denn die Sekretärin ohne Chef ist noch keine Leitung von der Firma. Nichtsdestotrotz ist in jedem größeren Betrieb immer ein Sekretariat vorhanden, die der Leitung hilft. Und das gehört zusammen. Keiner kommt auf die Idee zu sagen, die Sekretärin ist nicht so wertvoll. Der Chef, ja, der ist sehr wertvoll, der ist wichtiger, der ist mehr wert. Er hat 3 Stimmen bei der Wahl und die Sekretärin nur 1. Das ist nicht der Fall. Wir sagen immer, das ist beides gleichwertig. Nur halt eben unterschiedliche Positionen. Oder ihr könnt auch ein Beispiel von Hose und Gürtel nehmen. Die Hose ist die Hauptsache, der Gürtel eine Ergänzung, die hilfreich sein kann. Und so ist unser ganzes Leben davon geprägt. Und es wundert nicht, dass das dann auch in der Ehe ist. Vielmehr wundert es nicht, wenn wir Gott immer mehr erkennen würden. Gott hat es so geschaffen, dass er gesagt hat, da ist der Mann, Er ist der Erste, das ist der Mensch, den ich geschaffen habe, mit einem bestimmten Auftrag. Und zu ihm passend eine Frau, die ihm dabei hilft, diesen Auftrag zu erfüllen. Ich werde kurz noch darauf zurückkommen, aber wir hatten das bei der letzten Predigt, die ich gehalten habe, die Einsetzung der Ehe von Gott. Gott hat das in die Ehe genauso hineingelegt, dass er jemanden gegeben hat, der das Haupt ist, und jemand anders, der Hilfe für das Haupt ist. Sowohl der eine ohne das andere, als auch die andere ohne den einen sind unvollständig. Lasst uns erstmal ein paar Worte zu Unterordnung sprechen und warum das Konzept der Unterordnung so verhasst ist. Es gibt zwei Gründe, zwei große Bereiche, in denen wir diese vielen Gründe einteilen können, aber ich will nur diese Bereiche nennen. Das erste, weshalb dieses Konzept so verhasst ist, ist das sündige Menschenherz, das sich gegen alle Autoritäten auflehnt. Im Allgemeinen mögen die Menschen nicht, eine Autorität über sich zu haben, der sie sich unterordnen sollen, und sie wollen lieber selbst entscheiden. Das war von Anfang an so. Ganz am Anfang, als Adam und Eva von der Frucht der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen haben, dann wollten sie sein wie Gott und selbst wissen, was gut und böse ist. Heißt also selbst entscheiden, was für sie gut und was für sie schlecht ist. Nach ihrem eigenen Willen und Gutdünken leben. Und das will der Mensch bis heute immer. Da gibt es die Arbeitnehmer, die Schwierigkeit haben, sich ihrem Chef zu unterordnen. Da gibt es die Bürger, die Schwierigkeiten haben, sich der Regierung zu unterordnen. Da gibt es die Kinder, die Schwierigkeiten haben, ihren Eltern zu gehorchen. Und da gibt es eben auch die Ehefrau, die ganz große Schwierigkeiten damit hat, sich ihrem Mann zu unterordnen. Oder überhaupt nur daran zu denken, dass das ein von Gott gegebenes Konzept wäre. Also das ist das eine. Das zweite, Unterordnung wird sehr oft falsch verstanden. Und da gibt es sehr viele verschiedene Arten des falschen Verständnisses, die ich nicht alle aufzählen kann. Vielleicht ein paar. Unterordnung einer Frau ihrem Mann gegenüber bedeutet nicht, dass sie zu allem Ja sagt. Der Ehemann ist nämlich nicht unfehlbar. Die Unterordnung bedeutet auch nicht, jedem Verlangen des Mannes nachgeben zu müssen. Es gibt dort zwei große Richtschnuren, an die wir uns richten können, wann eine Frau nicht sich ihrem Mann unterordnen sollte. Und das eine ist Sünde, wenn der Mann etwas Sündiges verlangt. Und das zweite ist, wenn es gegen ihr Gewissen geht und sie es mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren kann. Eine dritte Sache, was Unterordnung nicht bedeutet, ist, dass die Frau in irgendeiner Weise weniger wert oder weniger wichtig wäre. Und zwar in gar keiner Weise ist sie weniger wert oder weniger wichtig. Das vierte, was ich erwähnen möchte, was Unterordnung nicht bedeutet, ist, dass die Frau ihre Gaben, die Gott ihr gegeben hat, verkommen lässt. Das bedeutet also nicht, dass sie sagt, jetzt muss ich nur noch alles für meinen Mann tun und zu Hause für das Rechte sorgen und kann meine Gaben nicht ausüben. Das bedeutet Unterordnung nicht. Und das fünfte, was ich erwähnen möchte von vielen anderen, die man noch erwähnen könnte, dass die Frau alle Mühe aufgibt, um ihren Mann zu beeinflussen. Das bedeutet Unterordnung auch nicht. Auch eine Frau, die sich unterordnet, kann und muss immer noch ihrem Mann auch mit dabei helfen und ihn dann beeinflussen, Christus ähnlicher zu werden und auch Fehler zu sehen und auch Buße zu tun, dort, wo er gefehlt hat. Also Unterordnung hat nichts damit zu tun, dass die Frau jetzt einfach nur alles tut, was der Mann sagt und nicht mehr selbst nachdenkt. Das wäre nicht nur eine falsche Sicht von Unterordnung, sondern das wäre auch ein Verleugnen der Aufgabe, die Gott ihr gegeben hat. Dazu wollen wir gleich kommen. Ich will zuvor aber noch zwei Gründe nennen, warum Frauen sich oft nicht unterordnen wollen. Und ich sage das einfach mal so in die Runde mit der Aufforderung, dass ihr Frauen euch überprüft und ihr Männer auch darüber nachdenkt, inwiefern ihr euren Frauen daran helfen könnt, wenn vielleicht das eine oder andere einer oder der andere Grund die Ursache dafür ist, dass sie sich nicht unterordnen möchte oder kann. Der eine Grund, warum Frauen sich oft nicht unterordnen wollen, ist das sündige Menschenherz, Selbstsucht. Sie wollen sich nicht unter Autoritäten stellen, so wie wir, ich schon gesagt habe, allgemein Schwierigkeiten damit haben, uns unter Autoritäten zu stellen. Und das zweite ist die Angst, aufgrund eines falschen Verständnisses der Unterordnung und aus Menschenfurcht. Also sprich, sie hat Angst davor, sich dem Mann zu unterordnen, weil sie dann Nachteile befürchtet. Denn allzu oft kennen die Frauen ja ihre Männer, dass die nicht immer gute und weise Entscheidungen treffen und manchmal sogar bösartig sein können. Und sich dann einfach zu sagen, ich will mich diesem Mann unterordnen, da kann schon mal Angst aufkommen. Das kann ich nachvollziehen. Aber es ist nicht richtig. Und ich möchte später darauf eingehen. Vielleicht eine Bemerkung für alle die, die noch nicht Frau oder Mann sind, also Ehefrau oder Ehemann sind, es aber in Zukunft werden könnten. Ihr Frauen, heiratet nie einen Mann, von dem ihr nicht wisst, in welcher Hinsicht ihr ihm helfen sollt. Und wenn ihr euch ihm nicht unterordnen wollt, dann lasst es. Also entweder du sagst, okay, das ist ein Mann, dem kann ich mich unterordnen, da bin ich willig, das zu tun. Und er hat einen Plan für sein Leben und ich weiß auch, worin ich ihm helfen soll. Dann ist das der Mann, den du heiraten kannst. Und gleicherweise ihr jungen Männer, heiratet nicht, wenn ihr nicht einer Frau sagen könnt, das ist der Plan des Lebens, also nicht im Detail, aber klar, das ist mein Auftrag und ich möchte oder ich brauche eine Hilfe dafür. Das ist bedeutsam. Und verhaltet euch schon vorher, am besten jahrelang, so, dass die, die euch kennen oder euch kennenlernen, sagen würden, okay, dem kann ich folgen. Das ist ein junger Mann, dem kann ich folgen. Das sind immer die besten Voraussetzungen. Wenn man anders in die Ehe geht, bedeutet nicht, dass es eine gottlose Ehe ist. Aber es gibt einiges an Schwierigkeiten. Und das ist, würde ich euch gerne mit auf den Weg geben wollen. So, nun wollen wir uns dieser Frage zuwenden und das ist mir wichtig. Was ist Unterordnung? Ich bin ein großer Fan davon, wenn wir uns über Dinge unterhalten, dass wir uns nicht immer über die vielen falschen Ansichten unterhalten, obwohl das manchmal, wie in diesem Fall, sehr wichtig ist, sondern dass wir uns wirklich darüber unterhalten, was ist denn nun richtig? Und ich möchte ein paar Dinge erst einmal aufzählen und dann werden wir Stück für Stück dran gehen. Das Erste, was Unterordnung beinhaltet, ist das Konzept einer Ergänzung oder Hilfe für jemanden, der seine Aufgabe alleine nicht oder nicht vollständig erfüllen kann. Das ist Nummer eins, wenn es um Unterordnung geht. Das ist der Zweck, warum Gott überhaupt die Frau geschaffen hat. Er schuf einen Mann und er war nicht vollständig. Gott hat für diesen Mann einen Auftrag gegeben. Er sollte das Wesen Gottes repräsentieren auf der Erde. Aber er konnte alleine nicht die Einheit Gottes in irgendeiner Art und Weise repräsentieren. Er brauchte eine Hilfe und Gott sagt, das ist nicht gut, dass er allein ist. So wie Gott in seiner Gottheit eine Mehrzahl ist, sollte auch der Mensch, der Gott repräsentiert auf der Erde, der das Ebenbild von ihm ist, eine Einheit als Zweisamkeit bilden. Also muss in unsere Definition, wenn wir über Einheit reden, über Unterordnung reden, muss hinein eine Ergänzung und Hilfe für jemanden, der seine Aufgabe alleine nicht erfüllen kann. Und hier schon merkt ihr, dass die Bibel unter Unterordnung weit weg davon ist, dass die Frau die Dienerin eines Mannes ist, der seine Wünsche erfüllt haben will. Ich weiß, dass es solche Männer gibt, die in sündiger Weise es missbrauchen. Und auch dort wird es schwierig für eine Frau, denn der Auftrag, sich ihrem Mann zu unterordnen, bleibt bestehen. Nichtsdestotrotz ist die biblische Gottesplan für Unterordnung eine Ergänzung und Hilfe. Das ist ein Punkt, der bei uns in die Definition hineingehört. Den nehme ich aus 1. Mose Kapitel 2 und ich verweise auf die letzte Predigt. Der zweite Punkt, der in unsere Definition hineinkommt, den wir hier sehen, schaut mal die Unterordnung, Vers 22, da heißt es, ihr Frauen euren eigenen Männern. Das Wort unterordnen steht im Griechischen dort nicht, weil es immer noch ein Satz ist und es aus dem Nebensatz davor genommen ist. Eigentlich heißt es hier, ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes, ihr Frauen euren Männern in allem. Also ist die Unterordnung mit der Furcht Gottes verbunden. Und sie darf entsprechend nicht getrennt werden. Unterordnung soll in Gottesfurcht geschehen. Jetzt könnten wir vielleicht noch eine extra Predigt über Gottesfurcht halten oder vielleicht eine Predigtreihe. Das ist ein oft auch nicht verstandenes Thema. Aber vielleicht in diesem Fall einfach nur kurz, nennen wir es einmal zweckmäßig, nicht vollständig im Begriff enthalten, aber zweckmäßig nennen wir es hier einmal Respekt, Ehrfurcht, Respekt. Das ist nicht vollständig Gottesfurcht, aber es ist ein Teil davon. Eine dritte Sache, und das ist nämlich aus 1. Petrus 5, Kapitel 5. Dort ist die zweite Stelle im Neuen Testament, die uns dazu aufruft, dass wir uns alle gegenseitig unterordnen sollen, einander unterordnen, jeweils in den Bereichen, wo Autoritäten sind. Die Älteren den Jüngeren wird dort in 1. Petrus 5, 5 als Beispiel genommen. Aber alle sollen sich gegenseitig in Demut unterordnen. Ein dritter Aspekt, den wir also in die biblische Definition von Unterordnung hineinbringen müssen, ist die Demut. Ein vierter Aspekt, wenn wir jetzt diesen Abschnitt nehmen, aus dem wir hier gerade studieren, die Verse 22 bis 24, und den großen Zusammenhang anschauen, beginnt er in 5,1, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat. Das heißt, all diese ganzen Aspekte, die Paulus hier in Kapitel 5 und 6 nimmt, also zumindest bis Kapitel 6, Vers 9, das ist ein großer Zusammenhang, sind unter diese eine Überschrift zu packen, werdet Gottes Nachahmer. Jetzt fragt ihr euch, Moment mal, wir reden hier von Unterordnung. Gott braucht sich niemandem unterordnen, oder? Oder ist jemand der Meinung, dass Gott sich unterordnen müsste? Ist Christus Gott? Also wer jetzt Nein sagt, darf nicht in die Gemeinde. Oder muss raus. Hat Christus sich seinem Vater unterordnet? Unterordnet Gott sich? Tatsächlich. Unterordnung ist nicht lediglich ein Konzept, von dem Gott sagte, passt ganz gut. Unterordnung gehört zum Wesen Gottes. Es verwundert nicht, dass wenn in der Gottheit Autoritäten und Unterordnung da ist, es verwundert nicht, dass Gott dann sagt, ich will ein Ebenbild von mir schaffen und er schafft ein Haupt und jemand, der sich diesem unterordnet, der ist also ergänzt. Würde jemand von euch sagen, Christus ist wertloser als Gott, der Vater? Genauso verkehrt ist es auch nur ansatzweise zu denken, weil eine Frau sich unterordnen sollte, ist sie irgendwie weniger wert als ein Mann. Ich verstehe das Denken, es ist durch verschiedene Religionen oder auch falsches Verständnis und falsches Ausleben so in unsere Gesellschaft hineingekommen und wir sind beeinflusst. Aber es hat mit biblischem Verständnis von Unterordnung einfach nichts zu tun. Ich möchte zusammenfassen, dass dieser vierte Punkt in der göttlichen Definition für Unterordnung ist im Wesen Gottes begründet und in der Liebe, sich zu unterordnen. So wie Christus gesagt hat, Vater, sende mich, ich gehe, ich werde alles tun, was du mir sagst. Ich werde reden, was du mir sagst, ich werde tun, was du mir sagst, um diese Menschen zu retten, bis dass er ans Kreuz ging. Das tat er alles in Unterordnung. Und nur damit ihr wisst, dass ich nicht einfach nur logische Schlussfolgerungen ziehe. 1. Korinther Kapitel 11 haben wir heute gelesen. Ein paar Verse vorher steht: Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist. Der Mann aber ist das Haupt der Frau. Gott aber ist das Haupt des Christus. Es ist klare biblische Lehre, dass es in der Gottheit eine Autoritätenrangfolge gibt, ohne dass der eine mehr oder weniger wert wäre. Und entsprechend ist es auch bei uns. Und so, wie wir Gott nachahmen sollen und in Liebe leben, muss zwangsweise auch in eine göttliche Definition von Unterordnung die Liebe hinein. Auch wenn wir sagen können, okay, wir müssen sie nicht extra erwähnen, denn wir sollen immer alles in Liebe tun, kann man darüber streiten, aber ich möchte sie trotzdem erwähnen. Und das andere, das fünfte, was ich hier erwähnen möchte, und ich sage nicht, dass das alles vollständig ist, aber das ist das letzte, was ich heute hier erwähnen möchte, ist, es ist eine freiwillige Sache. Denn Paulus wendet sich hier an die Frauen. Nun, freiwillig nicht ganz in dem Sinne, dass sie sich aussuchen können, ob sie es tun wollen oder nicht, sondern freiwillig in dem Sinne, dass es nicht jemand sie zwangsweise unterordnet oder unterdrückt oder sich unterwirft, sondern eine Frau tut es selber aus Gehorsam, aus Liebe, in Demut, weil sie dazu berufen ist. Also ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter. Nicht, und ich habe alle Bibelstellen zu diesem Thema tatsächlich gelesen. Und es gibt nirgendwo auch nicht den leisesten Anhauch zwischen den Zeilen, dass der Mann dazu berechtigt wäre, seine Frau sich zu unterordnen. Immer ist das an die Frau erwähnt. Nur damit ihr mich nicht falsch versteht, das bedeutet nicht, dass der Mann seiner Frau nicht helfen soll, diesem Gebot Gottes nachzukommen. Sie vielleicht auch daran erinnern und dazu ermahnen. Aber er darf nicht, er ist nicht dazu berechtigt, irgendwie aktiv darin zu werden, es zu erzwingen. Weder mit psychischen Mitteln noch mit Handgreiflichkeiten oder irgendwie. Er darf es nicht manipulieren oder erzwingen. Ich weiß, dass es viele Männer tun und sie versündigen sich damit. Und das ist böse. Es gehört nicht in das biblische Konzept der Unterordnung. Also lass uns jetzt diese Definition zusammenfassen. Unterordnung ist eine gottesfürchtige und demütige Haltung der liebenden Unterstützung, die dem Gegenüber hilft, seine Aufgaben bestmöglich zu erfüllen. Ich werde das nochmal wiederholen. Unterordnung ist eine gottesfürchtige, oder ich würde vielleicht sagen, für uns im Sprachgebrauch, damit ihr besser für den Alltag es nehmen könnt. Unterordnung ist eine respektvolle und demütige Haltung der liebenden Unterstützung, die dem Gegenüber hilft, seine Aufgaben bestmöglich zu erfüllen. Soll ich das nochmal vorlesen? Für die, die sich das aufschreiben wollen. Unterordnung ist eine respektvolle und demütige Haltung der liebenden Unterstützung, die dem Gegenüber hilft, seine Aufgaben bestmöglich zu erfüllen. Vielleicht etwas übersichtlicher von Cheryl Andresen, die Definition. Sie hat es etwas kürzer gefasst, hat also nicht alle Aspekte mit reingenommen, aber sie wurde auch spontan gefragt. Also sie hat nicht die Gelegenheit gehabt, sich so intensiv zu beschäftigen, sondern wurde gefragt und hat spontan Folgendes geantwortet, nach kurzem Überlegen. Unterordnung ist eine respektvolle Haltung der Unterstützung, die dem Gegenüber hilft, seine Aufgabe bestmöglich zu erfüllen. Gut, wir haben jetzt einmal definiert, was Unterordnung aus biblischer Sicht ist. Diese Definition auszuleben hat Konsequenzen. Das bedeutet, dass eine Frau eigene Ziele zurückstellt oder sogar aufgibt, um ihrem Mann dabei zu helfen, seine von Gott gegebenen Aufgaben zu erfüllen. Nun, das ist jetzt nicht etwas, wo wir sagen würden, da hat die Frau Pech und der Mann Glück. Der Mann kann sich selbst verwirklichen und die Frau nicht. Denn das ist wieder nicht biblisches Denken. Denn die Aufgabe, die der Mann hat, die hat er sich ja nicht ausgesucht. Er kann ja nicht sagen und sagen, ich überlege mir mal, das ist mein Lebensziel und jetzt hole ich mir eine Frau, die mir dabei hilft, das zu leben. Sondern das Lebensziel des Mannes hat Gott ihm vorgegeben. Er hat ihm Gaben gegeben. Er hat dem Mann den Auftrag gegeben, Gott auf dieser Welt zu repräsentieren. Und nicht vergessen, der Mann hat ein Haupt über sich und das ist Christus. Genauso wenig wie die Frau ihre eigenen Ziele erfüllt, sich selbst verwirklicht, sondern von Gott dazu bestimmt ist, dem Mann zu helfen, seine Aufgabe zu erfüllen. Genauso wenig ist der Mann dazu berechtigt, seine eigenen Ziele zu nehmen, sondern er nimmt die von Christus, die sein Haupt ihm gegeben hat. Und er ist jemand, der eben seinem Haupt dient, dem Christus. Und dann sind wir wieder dort, wo Jesus sagt, wir als sündige Menschen, die wir alle selber wissen, was gut und schlecht ist in unseren Augen, wir müssen uns selbst verleugnen und Christus nachfolgen. Und das müssen beide tun, vielleicht auf unterschiedlicher Ebene. Es mag sein, dass es so aussieht, wenn wir nur diesen kleinen kurzen Ausschnitt nehmen, dann sieht das so aus, als ob der Mann sich selbst verwirklichen kann und die Frau muss ihrem Mann helfen. Aber auch der Mann ist nicht berechtigt, sich selbst zu verwirklichen, sondern er soll Gottes Auftrag verwirklichen, den der ihm gegeben hat. Wir müssen immer das große Ganze, den gesamten Zusammenhang in der Bibel erkennen. Das andere, was als Konsequenz für das Leben eindeutig ist, Stolz ist inakzeptabel. Es ist nicht möglich, dass eine Frau stolz darauf sein kann, dass sie alles richtig macht und sich gut unterordnet. Vielleicht zeigt sie das noch mit einer äußeren Form, dass sie das tut und ist, ja, vielleicht hört es dort dann auch schon auf. Also Stolz, Unterordnung geschieht in Demut. Echte Unterordnung geschieht immer in Demut. Und es geschieht in Liebe und Respekt. Auch das ist für das praktische Leben eine sehr wichtige Konsequenz. Eine biblische Unterordnung ist nicht gegeben, wenn die Frau verbittert zurückbleibt und sagt, na gut, dann muss es eben so sein. Hat Gott Pech, wenn ich mich so einem törichten Mann da unterordnen muss und diese dumme Idee weiterführen. Das ist manchmal so, dass Frauen schon länger im Voraus sehen, dass das Ganze wohl gegen die Wand laufen wird. Und vielleicht warnen sie ihren Mann auch und der Mann sagt, wir machen das trotzdem so. Immer noch bleibt der Auftrag der Unterordnung, es mit Respekt und Liebe zu tun. Auch wenn eine Frau bereits früher als der Mann sieht, dass das keine weise Entscheidung war. Auch dazu möchte ich später gerne etwas mehr sagen, weil es ist bedeutsam. Und das ist für die Frauen sehr, sehr wichtig, gerade dann, wenn der Mann sich nicht sonderlich darum bemüht, eine von Gott gewollte Art der Leitung auszuleben oder sogar ungläubig ist, dann wird es noch mal schwieriger. Und ich möchte dafür ausführlicher eingehen, weil es eben für unseren Alltag oder auch für den zukünftigen Alltag der Jugendlichen so von entscheidender Bedeutung ist. Das ist auch der Grund, weshalb ich mir zu Hause schon gesagt habe, ich werde dieses Thema nicht durchpeitschen, sondern nächsten Sonntag geht es weiter damit. Aber ein bisschen Zeit haben wir noch und ich will auch gerne weitermachen. Ich möchte ein paar Beobachtungen mit euch zusammen hier in diesem Vers 22 gemeinsam anstellen. Lasst uns einmal diesen Vers sehr, sehr genau lesen und bei jedem einzelnen Wort oder Satzteil überlegen, was es bedeutet. Erstens, das hatte ich schon erwähnt, der Befehl geht an die Frau, nicht an den Mann. Männer, merkt euch das. Ihr seid nicht dazu befugt, weder durch Manipulation noch durch psychische oder, ja, weiß ich nicht, Drängen oder Handgreiflichkeiten oder sonst irgendeine Art und Weise, es irgendwie zu erzwingen, dass eure Frauen sich euch unterordnen. Ihr dürft sie liebevoll, wie Christus uns liebt, daran erinnern, wenn sie nicht christusgemäß leben. Ihr dürft und sollt für sie beten und ihr müsst ihnen helfen. Und ihr müsst selbst ein Leben führen, dass sie euch gerne folgen. Aber ihr seid nicht befugt, in irgendeiner Art und Weise, direkt oder indirekt, es zu erzwingen, dass eure Frauen sich euch unterordnen. Dieser Auftrag geht an die Frauen. Ihr ordnet euch Christus unter. Dieser Auftrag ist nicht weniger wichtig, weniger bedeutend oder weniger umfangreich. Eine weitere Beobachtung, die wir hier in diesem Vers machen können, ist, ordnet euch unter, steht nicht, das hatte ich auch schon erwähnt, steht nicht hier in diesem Vers 22, sondern ist aus dem Vers 21 rübergenommen und als Teil des Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist zu verstehen. Hier geht es tatsächlich in einem Satz als Zusammenhang, grammatisch, wenig Spielraum zum Interpretieren. Es geht um ein geisterfülltes Leben, um ein als Christ erfülltes Leben in Christus. Das Unterordnen ist nicht eine Zweckehe oder wo man sagt, na ja, damit es funktioniert und nicht zu viel Reibereien gibt, müssen wir das mal so einordnen. Es muss einen Chef und einen geben, der dann nachfolgt. Jedes Gremium, das gemacht wird, jeder Verein, der gegründet wird, jeder Arbeitsausschuss hat immer einen, der leitet. Oder vielleicht manchmal eine Doppelspitze, dann kracht es ein bisschen häufiger. Es ist nicht eine Zweckehe, sondern Unterordnen ist Bestandteil des geisterfüllten Lebens. Und es ist ein Teil, der dazu führt, geisterfüllt leben zu können. Es ist ein Wesensbestandteil Gottes und es ist ein Auftrag, den Gott uns gibt. Nicht einfach nur eine Zweckehe, damit es funktioniert. Es ist so viel tiefer und so viel mehr als nur eine Problembehebungshilfe. Das werden wir aber in den nächsten Versen von dieser sogenannten Haustafel, also dem Ende des Kapitel 5, noch viel eindringlicher sehen. Die andere Beobachtung, die wir hier in diesem Vers machen können, ist, die Frau soll sich selbst unterordnen. Auch darauf bin ich bereits eingegangen, deswegen werde ich das überspringen. Eine weitere Beobachtung, die wir hier machen können, ist, hier heißt es, ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Und das wiederholt sich. Das ist nicht nur hier einmal versehentlich so geschrieben, sondern das ist auch in Kolosser und in 1. Petrus so. Eine Frau ist nicht verpflichtet, sich jedem Mann zu unterordnen, dem Nachbarn oder dem anderen in der Gemeinde, es sei denn, sie sind in einem Team, wo der eine leitet und sie sich aus anderen Gründen unterordnen muss. Aber ansonsten, per se, ist eine Frau nicht verpflichtet, sich einfach einem Mann zu unterordnen, weil sie zwei X-Chromosome hat und der Mann noch ein Y-Chromosom. Sondern der Auftrag ist, ordnet euch euren eigenen Männern unter. Und an die Männer, im Umkehrschluss, steht nicht drin, aber so der logische Verstand sagt es uns, wir dürfen uns schon allein unserer Frau gegenüber nicht so verhalten, dass wir sie dazu zwingen, sich uns zu unterordnen. Noch viel weniger haben wir irgendein Anrecht, dazu erwarten, dass sich nun alle Frauen in der Gemeinde oder sonst irgendwo in der christlichen Welt sich uns alle schön unterordnen. Das ist nicht in Gottes Plan. Es sei denn, es gibt andere Autoritätshierarchien in anderen Gebieten, wie zum Beispiel Leitung und Gemeinde, Staat und Volk oder wie auch immer. Und den letzten Aspekt, den ich erwähnen möchte und den ich auch gerne betonen möchte, ist als dem Herrn. Ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Nun, was bedeutet das, als dem Herrn? Zurück zu Vers 21, dort heißt es, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, in Gottesfurcht, mit Respekt, mit Ehrfurcht, mit einem gewissen Zittern, denn Christus ist unser König, er ist auch der Richter. Und wir müssen nicht vor ihm Angst haben, dass er uns verdammen wird, nachdem er für unsere Sünden gestorben ist. Diese Angst brauchen wir nicht haben. Wir kennen seine Liebe und in dieser Liebe ist keine Angst. Und dennoch ist Gott in seiner Herrlichkeit, in seinen furchterregenden Taten etwas, wo wir schon auch zittern, wo wir mit viel, viel Respekt und Ehrfurcht hingehen. Und nun ermahnt Paulus die Frauen und sagt, ordnet euch unter als dem Herrn. Das heißt, ihr ordnet euch nicht dem Mann unter um des Mannes willen. Ihr helft ihm, einen Auftrag auszuführen. Er braucht die Frau, um Gottes Auftrag vollständig ausführen zu können. Er ist unvollständig ohne seine Frau. Aber ihr tut es nicht um seinetwillen, also, wie soll ich das sagen? Die Unterordnung ist nicht für den Mann ein Selbstzweck, sondern sie ist auf Christus hin ausgerichtet. Eine Frau ordnet sich ihrem Mann unter, weil sie Christus fürchtet, weil sie sein Gebot ausführt. Es ist nicht das Gebot eines Mannes an seine Frau, es ist Gottes Gebot an eine Frau. Und das ist ein großer Unterschied. Und es ist diese Betonung wert, ordnet euch unter als dem Herrn, in Gottes Furcht, um seinetwillen. Ihr ehrt Christus damit. Ihr tut es nicht um des Mannes willen, sondern um eines göttlichen Auftrags und göttlichen Gesetzes willen. Der Text bietet, wie so oft in der Bibel, glücklicherweise aber auch eine Begründung. Warum soll sich denn nun die Frau ihrem Mann unterordnen? Es gibt also nicht nur einfach ein, ein Befehl und eine Macht, sondern es gibt auch eine Begründung. Vieles davon habe ich schon erwähnt. Und ich möchte heute da nicht noch viel darauf eingehen. Die Grundlagen für diese Rolle, die werden wir das nächste Mal, nächsten Sonntag dann weiter anschauen. Dort wird dann auch der Vergleich mit der Gemeinde gezogen. Wenn wir die Taufe haben und wir uns wieder freuen, dass die Gemeinde wächst, können wir dann gleich den Vergleich mit der Gemeinde ziehen. Ich möchte mit dem letzten Unterpunkt, Unterpunkt 1, schließen. Das Wesentliche des Wesens. Was ist der Kern dessen, was wir heute lernen und mitnehmen können? Der Kern von dem Wesen der Erfüllung, von dem Wesen der Rolle der Frau, so rum. Worin besteht die Erfüllung? Die erhabene Bestimmung, mit der Ehe Gott zu repräsentieren, also mit der Ehe Gott zu repräsentieren, ist eine wahrlich sehr erhabene Bestimmung, die Gott uns gibt, geht nur, wenn beide selbstlos auf den anderen ausgerichtet sind und beide selbstlos auf Gott ausgerichtet sind. Wir können unseren Auftrag, Gott als Ehepaar hier zu repräsentieren, mit der Einheit, die wir leben, wie Gott eins ist, mit der Liebe, mit der wir einander umgeben, wie Gott diese Liebe lebt, mit dem wunderbaren Charakter, mit dem wir gegenseitig und auch die Umgebung beeinflussen können, wie Gott es tut, können wir nur, wenn wir selbstlos aufeinander ausgerichtet sind und beide selbstlos auf Gott hin ausgerichtet sind. Denn der, ich hatte erst gesagt, der Mann muss sich genauso Christus unterordnen, nicht nur die Frau ihrem Mann. Sie haben im gewissen Sinne beide das Gleiche zu tun, nur auf etwas unterschiedlicher Ebene. In Bezug auf die Ehefrau besteht der wesentliche Inhalt ihrer Rolle als Ehefrau darin, ihrem Mann zu helfen, seinen Auftrag von Gott zu erfüllen und dadurch gemeinsam durch die Einheit Gottes sein Wesen auf dieser Erde zu repräsentieren. Mal vielleicht eine praktische Sache. Carol Mack schreibt in dem Buch Lieblinge auf Lebenszeit, das sie mit ihrem Mann zusammenschreibt, Wayne Mack. Und sie schreibt dort, als Helferin ihres Mannes ist die Frau dafür verantwortlich, ihre Ideen, Gedanken und Meinungen in den Prozess der Entscheidungsfindung einzubeziehen. Doch wenn ihr Mann eine Entscheidung getroffen hat, soll sie diese mit Freuden und von ganzem Herzen unterstützen, ob sie damit einverstanden ist oder nicht. Das ist es, was es praktisch bedeutet oder bedeuten kann. Lass uns festhalten. Unterordnung ist eine respektvolle und demütige Haltung der liebenden Unterstützung, die dem Gegenüber, also die dem Mann hilft, seine Aufgabe bestmöglich zu erfüllen. Und in Bezug auf die Ehe sollte eine Frau dieses bewusst ausleben, ihrem Mann zu helfen, diesen Auftrag vor Gott und die Aufgaben, die er in der Gemeinde hat, die Gaben, die er hat, ihm in all diesen Dingen zu helfen, das wirklich vor Gott gut machen zu können. Es ist ein Team und das kann man und sollte man leben. Mir war es sehr leicht in vielen Entscheidungen unserer Ehe und unseres Lebens, dass ich von Anfang an, als ich das erste Mal zu einer gegangen bin und sie dann auch gefragt hat, ich bin mit der Tür ins Haus gefallen, ganz buchstäblich fast, sprichwörtlich, aber ja, ich habe sie gleich beim ersten Mal gefragt, ob sie mich heiraten will. Aber ich habe dann ganz klar gesagt, das sind die Bedingungen, das ist mein Auftrag, ich will in die Mission gehen und ich habe noch keine Ahnung, wohin. Ich wusste damals nicht, dass es der Osten von Deutschland sein würde. Und ich werde wahrscheinlich oder vielleicht Medizin studieren. Das ist zeitraubend. Sie soll sich gut überlegen, ob sie das wirklich will oder nicht. Und mir war es sehr wichtig, dass sie weiß, welchen Auftrag ich habe von Gott und dass ich nicht vorhabe, für eine Frau, für ein Mädchen, diesen Auftrag aufzugeben. Also dann soll sie Nein sagen, dann fangen wir gar nicht erst eine Beziehung an. Aber das ist mein Auftrag. Bist du bereit, mir darin zu helfen oder nicht? Sie hat ihre Zeit des Betens und darüber Nachdenkens gebraucht. Und bei weitem war unser Leben sowohl vor der Eheschließung als auch danach nicht glatt und ohne Stolpersteine. Aber es hat uns immer wieder geholfen und auch mehrfach sogar wieder auf den Auftrag ausgerichtet, auf den Weg zurückgebracht, dass wir eine klare Sichtweise hatten, was unser Auftrag ist. Und es ist nicht jeder, der in die Mission geht oder in die Gemeindegründung geht. Das ist manchmal sehr unterschiedlich. Wie gesagt, ich wusste nicht, wo und in welcher Form es sein würde. Das wusste ich auch nicht. Viele Dinge waren unklar, aber ich hatte einen Auftrag. Und den wollte ich ausleben. Und mir war es sehr wichtig. Und das hat uns so manches Mal geholfen. Es hat uns sogar bis in die Entscheidungen, wo ziehen wir hin? Kaufen wir ein Haus oder kaufen wir nicht? Und viele solcher Dinge hat uns dieser Auftrag immer wieder darin geholfen, Entscheidungen treffen zu können. Ich möchte euch das als positives Beispiel mitgeben, dass es gut ist, sich klar zu sein, ich habe einen Auftrag von Gott als Mann. Selbst wenn ich ihn noch nicht genau umreißen kann, auch wenn ich ihn nur ganz allgemein weiß, aber ich habe einen Auftrag. Und die Frau sollte diesen Auftrag ihres Mannes kennen. Denn nur so kann sie wirklich respektvoll, liebevoll, mit einer demütigen Haltung ihrem Mann dabei helfen, diesen Auftrag zu erfüllen. Amen. Lass uns noch einmal stille werden und beten. Himmlischer Vater, ich bin dir sehr dankbar, dass du uns in deinem Wort so viele klare Hinweise gibst. Ja, manchmal muss man lange studieren. Und ja, manchmal sind wir auch geneigt, Dinge schnell anders zu interpretieren, weil wir von der Gesellschaft her geprägt werden und auch manchmal anders denken. Aber dennoch ist dein Wort klar und ich bin sehr, sehr froh darüber. Ich danke dir für jedes Erlebnis, das mir auch ein erfülltes Leben mit dir gegeben hat, wenn ich deinen Weg ging. Ich danke dir auch für jede Zurechtweisung durch deine Gnade, wenn ich diesen Weg nicht gegangen bin und kein erfülltes Leben gehabt habe, keinen Frieden im Herzen hatte. Ich bin dir dankbar für das Eheleben, das du mir gibst mit Anni, und ich wünschte, alle könnten mindestens so gut ihr Eheleben führen, sowohl die, die es haben, als auch die, die es noch nicht haben, die Jugendlichen. Ich möchte dich bitten, in Jesu Namen, Vater, weil du dieses Gebot gibst, dass du all den Frauen, den Schwestern unserer Gemeinde hilfst, diesen Auftrag zu deiner Ehre, aus Furcht vor dir, aus Ehrfurcht und Liebe vor dir, respektvoll auszuleben. Und ich will dich auch gleichzeitig für die Männer bitten. Gib ihnen ihren Auftrag klar zu sehen. Selbst wenn es mehr oder weniger nur das Allgemeine ist, dass sie dich auf dieser Erde repräsentieren sollen, dort, wo sie gerade wohnen und wo sie gerade arbeiten. Aber dass sie doch klar diesen Auftrag von dir sehen und auch ihren Frauen dabei helfen, wie sie ihnen helfen können, diesen Auftrag auszuführen. Dich wiederzuspiegeln, dich zu ehren, dich zu verkünden. In Jesu Namen bitte ich dich, Vater. Amen.